Wir sind wieder da. Wir sind zurück, wir sind zu dritt. Wir sind tatsächlich zu dritt. Seit?
Reim, das ist ja geisteskrank.
Hä?
Dieser Reim ist ja geisteskrank.
Reim?
Wir sind zu dritt, hast du gesagt.
Ah, ist ein unsauberer Reim.
Und dann
oder?
Hast du noch in Karneval eingeleitet. Mit Hello, Hello. Das ist ja.
Genau. Hätte ich so rummachen müssen, genau. Aber wir sind ja in Ostdeutschland, hier ist das ja nicht so groß, oder?
Fasching.
Ja, Fasching. Ja,
aber okay. Ich überhaupt nicht. Bitte.
Also, ihr merkt, die Stimmung ist gut. Max hat gute Laune, ich weiß nicht warum. Sitzt da in seiner Bomberjacke.
Bomberjacke, nee.
So sieht's aber aus. Ja, okay. The North Face. Ja, wie geht's? Wie geht's euch?
Jetzt ja, also Max geht's ja anscheinend ganz gut, ne? Nee, mir geht's auch gut. Das ist echt hartes Wochenende hinter mir. Waren gestern Eishockey zum Sonntag. Gucken. Ja, waren gestern zum Sonntag in Landshut beim Deutschland Cup.
Hat's Bier geschmeckt?
Eishockey. Ja, das Bier war gut, ja. Wie kommst du darauf? Ja, nee, ich weiß wieso. Und danach sind wir auf dem Rückweg noch in Weiden gewesen.
Was Oberliga gibt's da für gucken. Bier?
In Landshut. Flötzinger.
Noch nie gehört.
Und in Weiden gab es tatsächlich Bayreuther. Das ist sehr lustig. Und deswegen haben wir gestern 3 Eishockeyspiele und 500 Kilometer hinter uns gehabt.
Oh. Aber nur für den einen Tag und.
Naja.
Uff. Aber Deutschland hat gewonnen, ne?
Mhm. Die haben zwar gestern verloren, aber die haben den Cup gewonnen.
Ja.
Ja.
Wird Deutschland jetzt Weltmeister, oder?
Nee, das Deutschland Cup.
Nee, Deutschland Cup ist eigentlich.
Nee, das
immer
ist mir schon klar, aber WM ist doch, glaube ich, bald, oder?
Nee, das ist immer
Mai rum wieder.
Ach so, das war für mich immer so Deutschland Cup und danach ist direkt WM.
Nee, jetzt werden erstmal die Ligen durchgezogen und dann ist WM. Im Frühjahr immer.
Deswegen beschäftige ich mich mit Fußball.
Und was hast du Oberliga für ein Spiel geguckt?
Weiden gegen Stuttgart. Stuttgart ist neu aufgestiegen. Dementsprechend war es eine klare Sache, weil Weiden da recht groß ist. Im Eishockey, aber ja.
Ach so,
Eishockey. Großen Sponsor dahinter. Ja, ja.
Lukas
ja,
war
ja.
Bei Fußball.
Ja. Achso,
nee. Wir haben nur Eishockey gestern geschaut, nur Eishockey.
Ach so, okay.
Ich dachte auch so, ey, Stuttgart?
Na dann. Ja, gute Themen für einen Dynamo Dresden Podcast, würde ich sagen. Ganz viel Eishockey und Bier. Gut, Bier können wir noch. Bin ich jetzt nicht der größte Fan, aber wir haben genug, über das wir reden können, glaube ich. Habe ich mich jetzt sehr beliebt gemacht mit der Aussage gerade, glaube ich. sag ich und im Hintergrund sippt Philipp am Bier. Schön, wunderschön. Nein.
Kein Alkohol am Arbeitsplatz, Philipp.
Genau. Wenn er gleich lallt, dann wissen wir Bescheid. Ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Wir haben 2 Spiele. Und dann werden wir jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen, aber wir wollen es auf jeden Fall mal erwähnen, denn am kommenden Samstag, am 18. November, ist Mitgliederversammlung bei Dynamo. Ich weiß nicht, wollen wir das gleich vorneweg loswerden, das Thema, oder?
Können wir gerne machen.
Ach Mist, jetzt habe ich genau das rausgeschoben, was ich haben wollte. Naja, egal. Ja, am Samstag Mitgliederversammlung. Es stehen, jetzt habe ich es auch wieder, perfekt, stehen ein paar Wahlen an. Nichts allzu Spektakuläres, aber Wahlen natürlich immer wichtig. Ja, verschiedene Sachen. Wir wollen jetzt da nicht genau auf die Kandidaten, glaube ich, eingehen und irgendwen in irgendeine Richtung schubsen. Das könnt ihr alle selber machen. Es gibt, glaube ich, von jedem Kandidaten zu jeder Wahl gibt es Videos, die man als Mitglied auf MeinDynamo abrufen kann. Ja, macht das gerne. Wenn ihr natürlich umso schöner, wenn ihr auch zur MV kommt. Ich glaube, das ist, wenn man vergleicht mit anderen Vereinen, ist die Teilnahme doch recht hoch bei uns. Aber wenn man guckt, ich weiß nicht, wie viel waren es letztes Mal? 1000? 1000 Leute?
Ich glaube, irgendwas zwischen 700 und 800. Irgendwie sowas.
Ja, okay.
So ja, grob. Aber ist schon, wie du schon sagst, für Prozentsatz ist, glaube ich, vergleichsweise relativ, relativ gut bei uns. Sollte aber auch, denke ich, so sein, weil wir uns ja immer als mitgliedergeführter Verein darstellen überall und das unser so ein wenig unser Alleinstellungsmerkmal ist, in Anführungszeichen. Ja, es ist schon wichtig, dass das auch jedes Mitglied, was auch die Zeit hat, logischerweise geht es nicht immer, aber auch dieses Recht der Wahl noch wahrnimmt, um dann dort seine Meinung zu äußern, beziehungsweise seinen in Anführungszeichen Willen dort darzulegen.
Genau. Ja, es gibt noch verschiedene Unterlagen, die man sich angucken kann. Anträge, wie gesagt, die Vorstellung der Kandidaten zur Wahl des Präsidiums, Ehrenrates und Jugendrates. Genau, und dann gibt es auch noch die Geschäftsberichte, ist vielleicht für manche auch ganz cool. Die kann man sich auch downloaden. Ja, die ganze Party steigt um 10 Uhr, also schon recht früh. Ja, ich sag mal so, plant euch einen langen Tag ein, wenn ihr hingeht, aber ich glaube, die meisten wissen es. Das kann immer recht lang gehen. Ja, ich glaube, da haben wir das abgehakt. Ich glaube, mehr gibt's da nicht zu sagen. Macht euch gerne ein Bild darüber, wen ihr wählen wollt, wen ihr gerne wählen möchtet, und dann seid am Samstag da um 10 Uhr da. Ja, und dann kommen wir zum Sportlichen, oder? Fangen wir mit Freiburg. Freiburg 2, ich meine, Max, wir hatten schon drüber geredet. Mit Freiburg kam eine der offensiv schwächsten Mannschaften nach Dresden, und ja, ich sag mal so, ich will nehmen ein bisschen vorweg, man hat's jetzt nicht so, also jein, wenn man sich das Spiel so ganz klar die Fakten anguckt, dann ist es recht ausgeglichen, würde ich sagen. Aber das Ergebnis natürlich zugunsten von Dynamo. Wir haben, jetzt habe ich die Aufstellung vom Saarbrücken-Spiel nicht. Jetzt müsste ich raten, jetzt müsste ich schnell gucken. Oder weiß jemand von euch, hat sich in der Aufstellung was getan zur vorherigen Woche?
Ich will mich jetzt nicht 100% drauf festlegen, aber ich meine, wenn, dann war es nicht viel. Ich glaube, es war die... Ja, ich will mich nicht drauf festlegen, aber ich würde schon sagen, dass es die gleiche Aufstellung war.
Die Kacke ist, dieses Saarbrückenspiel wird nirgendwo mehr aufgelistet, weil es gestrichen wurde. Jetzt habe ich es. Hier, haben wir es doch. Nö, da dürfte sich... Doch. Nee, tatsächlich nichts. Nichts hat sich getan, aufstellungsmäßig. Genau. Und, gut, wir können ja vielleicht nochmal kurz auf den Rahmen eingehen des Spiels. Das war ja noch ganz, ganz interessant vorher. Max, wir beide, wir haben das Spiel aus dem Auswärtsblock verfolgt. War mal ganz witzig, oder?
Ja, also ich muss sagen, ich habe vor dem Spiel lange gehadert. Lukas wird das wissen. Ich habe ungefähr 7-mal meine Meinung geändert, wo ich das Spiel jetzt verfolgen will, ob es im K-Block ist oder im Gästeblock. Dann habe ich mir halt so gedacht, ja, auf der anderen Seite ist es halt auch mal ganz cool, gerade wie wenn du jemand bist, der das Fußballspiel auch gerne sich in Ruhe anguckt, ohne jetzt diesen Stimmungsgedanken im Hinterkopf doch zu haben, weil, müssen wir mal ehrlich, wenn man im K-Block steht, sich wirklich auf das Spiel konzentrieren, ist schwierig. Dementsprechend war es mal ganz cool, im Gästeblock zu stehen, weil man dort auch viel mehr sich einzelne Sachen angucken konnte. Ich habe jetzt nicht, wie Nick das mal gemacht hat, vor 3 oder 4 Jahren, der sich alles auf einen kleinen Notizblock geschrieben hat. aber nee, deswegen war das eine coole Erfahrung, war auch witzig. Auch vor dem Spiel schon, dass dort eine Fraktion von, ich würde behaupten, von UD beziehungsweise von der aktiven Fanszene, die erstmal alle Sticker entweder entfernt haben, die nicht von Dynamo waren, oder erstmal alles überklebt haben. Dementsprechend war der ganze Gästeblock dann voller Sticker von Dynamo. würde ich mir als Gästefan, der dann als nächstes in dem Fall Regensburg zu uns kommt, auch denken, was hier los ist, wenn dann ungefähr alles voller Dynamo-Sticker ist.
Na, noch dazu, ja. Im Rahmen des Kinderspieltags haben sie ja also ich weiß nicht, ob das jetzt aktive Fanszene war oder so, sind mehrere Leute rumgegangen und haben an die Kinder immer so Sticker, also kindergerechte Sticker verteilt. Das fand ich auch ganz süß.
Ja, ich glaube, Pinguine aus Madagaskar waren es und ich glaube Mario oder so.
Ja, waren noch andere Motive, aber so ein, ich glaube, auf Twitter, Carsten hatte das mal irgendwo. Ja, da, ja, fand ich eine ganz nette Aktion. Und natürlich, so viele Kinder im Stadion habe ich auch noch nie gesehen. Also ich meine, irgendwas um 3.000 bis 4.000 Kinder waren es an dem Spieltag. Schlussendlich. War ganz cool. Vor dem Spiel, da lief hier Komet von Apache und Udo Lindenberg und plötzlich haben die Kinder, also du hast richtig wie so ein Kinderchor gehört, der gebrüllt hat. Das war richtig verrückt. War sehr witzig. Aber natürlich schön. Ich meine, ist auch mal cool, glaube ich, als Kind so einen Stehplatz zu haben, wo es jetzt nicht so mega abgeht, sondern wo du ein bisschen, wenn die, da haben welche rumgespielt. Da waren kleine Kinder, die haben alles mitgebrüllt. Das war komplett verrückt. Die kannten gefühlt jeden Fangesang. Also es war schon echt cool. Aber dann starten wir mal ein Spiel und es wir fangen gleich mit der ersten Szene an und beginnen gleich auch noch mit dem ersten Tor. Mit dem 1:0 durch Luca Hermann. Wollt ihr was dazu sagen?
Philipp, du darfst.
Ja, ist ja gut. Kann ich nochmal ganz kurz ergänzend dazu sagen, das saß ich ja gar nicht so weit weg von euch. Stellen wir natürlich wieder sehr spät fest, aber nun gut. guter Ballgewinn. Ich glaube, selbst von Luca Hermann. Ist nur ja wirklich schon ein bisschen her. Und dann nimmt er sich das Herz und haut das Ding da drauf. A la Harry Kane oder sonstige Leute, die das in letzter Zeit gemacht haben. Ich glaube, ein bisschen Glück hat er tatsächlich, dass Uphoff da drankommt. Zumindest sieht es im Fernsehen so ein bisschen aus, dass Uphoff sich den da ein bisschen selber noch reinlegt. Aber klar, ich meine, in der Situation echt valides Mittel, weil erstens die Torhüter stehen weit vorne und zweitens stand die Sonne, glaube ich, auch so, dass das, wenn du den gescheit triffst, dass der da wirklich sich so senkt, dass der Torhüter da den Ball auch erst spät sieht oder die genaue Flugbahn nicht richtig einschätzen kann. Und dann startest du halt perfekt in das Spiel da so rein, ne? Also das Tor live miterlebt zu haben, ist halt schon, ja, erlebt man nicht jede Woche, auch wenn das mittlerweile wirklich häufiger im Profifußball vorkommt, dass die Dinger so reinfallen. Aber es ist natürlich auch dem Torwartspiel in gewissermaßen ein bisschen geschuldet.
Ja, also wie du schon sagtest, es ist dazu noch eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich habe es auch auf Twitter geschrieben, oder auf X, oder wie auch immer. Das hatten die Jungs von 50 plus 2, also quasi den von Calcio Berlin, im Podcast gesagt auch, dass das jetzt in letzter Zeit häufiger zu beobachten ist, an dem Wochenende, das war vor dem Spiel gegen Freiburg, war es, glaube ich, wie du schon sagtest, Kane, ich glaube Boniface und ich glaube irgendwo in Italien, das ist auch ein, zweimal passiert. Und dass das muss, ich glaube Kimmich hat es nach dem Spiel gegen Darmstadt auch gesagt, dass das auch vor dem Spiel gezielt trainiert wird. Wenn bekannt ist, dass der Torhüter am Spielaufbau mit beteiligt ist, beziehungsweise relativ weit vorne steht. Und ja, wie du schon sagtest, ist in letzter Zeit echt relativ häufig zu sehen. Umso schöner, dass es dann bei uns funktioniert. Und ja, das stimmt schon. Also ich glaube, wenn Uphoff dort wegbleibt, geht er entweder an den Pfosten oder geht vorbei. Ja, so lenkt er sich halt selber rein. Aber ist im Nachhinein immer einfach zu sagen. Deswegen, ja. Wie du schon sagtest, gelungener Start ins Spiel.
Ich meine, guckt euch auch mal, weiß nicht, ob ihr noch Sportschau guckt oder so, Samstag, 18 Uhr. Die Tor des Monats-Auswahl, ich glaube, sind ja vier oder fünf Stück, tatsächlich genau. alle solche Tore.
Das, jetzt wo du sagst. Vier sind's. Da ist das eine Tor, was nicht so gefallen ist, sticht da irgendwo heraus.
Ja, aber das, also weil das ja, ich glaube, das war kurz nach dem, eine Woche nach dem Freiburg-Spiel oder so, habe ich das gesehen hier, Sportschau, und dachte
ich
auch, wie.
Also ich habe es am gleichen Abend dann auch gesehen, das ist mir so aufgefallen. Ich dachte, ja, aber kannst du dir vor 30 Jahren nicht vorstellen. Also, oder vor 10 Jahren nicht vorstellen. Also, ich glaube, das einzige Tor, das war Diego, hat es mal gemacht, glaube ich, von der Mittellinie oder so. Als er noch bei Werder gespielt hat.
Und der berühmte Calhanoglu-Freistoß.
Der genau, Calhanoglu.
Und aber Stoppel so kam doch mal aus der eigenen Hälfte, oder?
Ja.
Aber das war ja ein Strafraum. Ja, stimmt. Aber nochmal zum Tor von Luca Hermann. Für ihn natürlich absolut bombastisch. Klar, gegen Ex-Verein. Die Leidenszeit haben wir schon oft genug angesprochen. Und dann kommst du dann. Ja, spielt er eh schon immer überzeugend. erwähnen wir, glaube ich, jede Woche wieder und dann machst du halt so ein Tor. Ich glaube, da fällt viel von dir ab und ich glaube, das hat man auch an der ganzen Jubelsituation gesehen und auf die würde ich tatsächlich nochmal eingehen wollen, weil alle sind dann rausgerannt zur Bank und Trillazza ist dann vor zu Park gegangen und hat Park gesagt, ey, du musst jetzt hier stehen bleiben, sonst, wenn wir alle vom Feld sind, dann dürfen die Freiburger weiterspielen, zumindest denke ich mal, dass der Trillazza das da in dem Moment gesagt hat.
Aber nur mal eine Sache dazu, diese Regel gibt es nicht.
Ja, ich weiß es nicht.
Das hat hier Colinas Erben oder irgendjemand hat das mal auf Twitter, irgendein Schiedsrichter-Ding. Das ist irgend so ein Mythos, der meiner Meinung nach überhaupt nicht stimmt.
Also ich habe keine Ahnung, aber die haben, das war auf jeden Fall, Dynamo hat mal, das war zweite Liga, da war Solbauer noch da und da war mal ähnliche Situation, wo der Solbauer auf dem Platz geblieben ist. Und in dem Moment hat das dann der Sky-Kommentator erwähnt gehabt und in dem Zug ist mir das dann jetzt gegen Freiburg aufgefallen, dass der Trillazza da wirklich zum Park gerannt ist und gemeint hat, ey, du hast jetzt hier stehen zu bleiben und was an der Regel jetzt ehrlicherweise dran ist oder nicht, weiß ich selber nicht. Aber es war trotzdem auffällig in dem Moment.
Also falls das irgendjemand hier weiß, der zuhört, schreibt uns Twitter, Instagram, was auch immer, schreibt uns da gerne mal und klärt uns auf, weil ich meine, dass das mal gibt ja genug Schiedsrichter, die da auf Twitter und so unterwegs sind oder Experten. Ich meine nämlich mal, dass das war mal sehr aktuell, dieses Thema, mega, dass das sehr häufig aufgefallen ist, dass da irgendwie einer hinten stehen geblieben wurde oder einer jemanden hintergeschickt hat. Und ich glaube nämlich, dass es diese Regel gar nicht gibt, aber ich will mich nicht festlegen.
Es wäre auch witzig, wenn es sich einfach jetzt so lange hartnäckig hält. So, die Spieler denken, dass es so ist. Aber
das geht ja schon seit Jahren so.
Ich habe es auch mal bei Bayern oder so, habe ich das, glaube ich, mitbekommen. Ich glaube, dass Fonzie Davis oder so in der alten Hälfte geblieben und hat das auch mal irgendein Kommentator gesagt.
Aber geht es nur um auf dem Spielfeld sein oder in der eigenen Hälfte? Oder?
Das weiß ich gerade nicht tatsächlich.
Okay. Wir lassen uns einfach aufklären, würde ich sagen.
Oder? Das Ding ist, wie häufig ist das halt auch, dass alle Spieler beim Jubeln aus dem Spielfeld raus sind? So.
Naja, guck mal, bei uns ist es schwierig, aber denk mal an Hertha oder so. Die haben eine riesige Rundbahn drumherum.
Ja, ist ein Mythos, den müssen wir nochmal aufklären.
Wäre nicht schlecht.
Ich wollte es eigentlich sogar nach dem Spiel machen und jetzt fällt mir das wirklich gerade in dem Moment wieder ein, wo wir über das Tor reden. Das ist natürlich immer ungünstig. Aber es war trotzdem auffällig, egal ob die Regel jetzt besteht oder nicht.
Irgendwas ist da im Busch. Auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir weiter. Das war die dritte Minute, oder? Das 1:0. Ja, dritte Minute, Luca Herrmann.
Ich glaube, nächste Szene ist ja dann gleich der Abschluss von Stefan Kutschke. Ich habe mir die Szene gerade nochmal angeguckt. Da geht's da hinten los, ich glaube, bei Kammerknecht, der hat hinten raus kombiniert, beziehungsweise den langen Ball Diagonalball spielt. Müssen wir mal gucken, wer es genau war.
Ja, das kann man.
Dass wir generell sehr, sehr risikoreich gespielt haben irgendwie im Spiel, hatte ich das Gefühl. Also das ist jetzt mir gerade in der Szene nochmal so ein bisschen aufgefallen, dass wir das häufiger hatten, dass wir wirklich, es kann auch sein, dass ich das einfach nur jetzt gerade so im Kopf habe und dass es in anderen Spielen genauso ist, aber dass wir häufiger mal einfach so einen Ball diagonal durch unseren Strafraum gespielt haben. Ob es jetzt hoch oder flach ist, ist erstmal egal. Aber grundsätzlich fand ich schon, dass wir relativ risikoreich gespielt haben in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie auch so ging.
Gut, die Szene stimmt schon, du hast recht. Ich meine,
also das ist häufiger gewesen, dass wirklich der Ball von meinetwegen Lewald in dem Diagonal auf Park gespielt wurde.
Ne, der ist von Haupe sogar.
Oder von Haupe, ja.
Haupe steht ja, hinten stimmt. An der eigenen Eckfahne und drischt das Ding komplett quer rüber zu Park, der den aber natürlich geil mitnimmt.
Also es ist häufig gewesen, dass wir dann dadurch gleich mal ein, zwei, drei Spiele überspielt haben. Aber ja, das ist mir nur so gerade im Kopf geschossen. Und bloß, um die Szene vielleicht nochmal kurz abzuschließen, der Ball dann diagonal wieder gespielt auf Pana, der sich dort in klassischer Pana-Manier halt durchsetzt. Und schade, dass der Ball von Kutsche nicht reingeht. Der ist, denke ich, gut geschossen. Also nicht schlecht geschossen, aber halt auch sehr, oder schon gut von Upov gehalten. Ja, gegen
bisschen, bisschen zentral ja, vielleicht. Bisschen, ja. Aber ansonsten, ja, Panna natürlich wieder, ne? Mal kein Übersteiger, sondern mit der Solo drüber. Ich finde das immer wieder faszinierend. Ich meine, es war jetzt nicht das beste Spiel, was er gezeigt hat. Ich meine, gegen Saarbrücken, also da ist, weiß nicht, war Panna halt komplett unbeholfen. Ich glaube, das lag auch deutlich nicht an seinen Fähigkeiten, sondern an der Art und Weise des Rasens. Aber gegen Freiburg jetzt nicht unbedingt sein Spiel gewesen. Aber trotzdem, wie der das immer schafft, mit dieser einen Körperbewegung da ein, zwei Meter vom Gegner sich zu entfernen und dann diesen Raum zu öffnen, in dem er gucken kann und dann zwischen die Freiburger da legt und dann, gut, der Abschluss leider ein bisschen unglücklich. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie immer faszinierend, wie der das mit einer Körperbewegung macht.
Ja. Ja, also wo wir gerade schon bei Panna sind, da muss ich jetzt mal ansetzen. also Dribbling müssen wir nicht drüber reden. Für die dritte Liga wirklich, wirklich überragend. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum Markus Anfang ihn hat spielen lassen gegen Freiburg. Einfach aufgrund der Spielweise der Freiburger und unser Anlaufverhalten. Weil da hat Panna an dem Spiel wirklich, also ich will jetzt wirklich keinen Shitstorm losreißen, aber mir hat es überhaupt nicht gefallen. Also ich glaube, das hat jeder, normal bin ich echt leise im Stadion, aber jeder, der um uns rum saß, hat das mitgekriegt, dass ich den zur Halbzeit sofort ausgewechselt hätte. Da gab es Mitte der ersten Halbzeit gab es irgendwo mal eine Szene, wo Freiburg auf der rechten Seite kombiniert. Und alle von uns, also Paul Will, Haupe war mit dabei und Park als Außenverteidiger, die ganze Zeit angelaufen sind und Panna steht die ganze Zeit zwischen allen drin rum, läuft seine 5 Meter hin und her und hat überhaupt, also aus meiner Sicht nicht den Anschein gemacht, dass er da den Ball miterobern will und die Sechser, Achter und der Außenverteidiger, die es in dem Moment waren, sind da die ganze Zeit den Ball versucht hinterher zu stürzen, also zu stürzen auf Deutsch gesagt, das. Und da habe ich überhaupt nicht gesehen, dass Panna da ansatzweise die Meter gemacht hat. Also ich war in dem Moment wirklich überhaupt nicht zufrieden, weil ich grundsätzlich auch den Eindruck im ganzen Spiel hatte, dass das Anlaufverhalten überhaupt nicht funktioniert hat und Freiburg das immer recht einfach gelungen ist, da sich rauszukombinieren und Lösungen zu finden. Ob das jetzt nur an Panna lag, weiß ich nicht, aber in dem Moment, ich habe auch gerade mal auf die Kicker-Bewertung geschaut und da steht eine 2-0.
Panna.
Ja, und ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Also abgesehen von seinem Rückpass auf Triljazza, das kommt vor, das ist alles cool. Aber ich fand es fürs Anlaufverhalten gegen eine Mannschaft, die hinten raus versucht zu kombinieren und versucht recht wenig, ja, lang Kick and Rush zu spielen oder sonstiges, fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen komisch.
Also Kicker-Bewertung ist ja eh ein bisschen Quatsch. Ne?
Ja, ne, natürlich, natürlich, absolut.
Also ich kann dir jetzt die FODMOB-Bewertung geben von FODMOB. Da waren 2 Spieler schlecht bei uns und das sind Kutsche und Lämmer. Aber auch nur marginal.
Ja, also wie gesagt, das soll auch überhaupt kein Bashing oder sonstiges sein, aber in dem Moment habe ich den Eindruck gehabt, dass Panna einfach für die Situation der falsche Spielertyp war. Und da kommen wir dann, glaube ich, im weiteren Verlauf der Folge drauf, dass ich gedacht hätte, in einem anderen Spiel wäre er der richtigere Spielertyp gewesen. Dementsprechend hat es mich wirklich gewundert und ich habe da wirklich 3-4 Minuten gehabt, wo ich wirklich bloß ihn beobachtet habe, wo ich mir dachte, ey, machst du diese Schritte 3-4 Sekunden eher, dann bringt es der ganzen Mannschaft mehr. Und das hat mich da in dem Moment echt ein bisschen gestört, weil wenn er die 3-4 Sekunden eher reagiert oder die Schritte meinetwegen ein bisschen schneller macht, dann ist es fürs gesamte Pressingverhalten der gesamten Mannschaft manchmal ein bisschen effektiver. Selbst wenn er den Ball selber nicht erobert, ist es halt teilweise wichtig, die Räume oder sonstiges zuzumachen. Und das hat mich in dem Spiel wirklich massiv gestört und der ganze Block um mich rum, der muss das mitgekriegt haben. Und hinter mir, ach Panna, was ein geiles Dribbling. Und ich so, Alter. Ja, vielleicht, aber nee.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin auch kein großer Fan davon, Panna als, also ich weiß nicht, den größten Effekt hat er immer als Einwechselspieler bei uns. das war die letzten Jahre so gut. Er war dann häufig jetzt noch verletzt, aber den größten Impact hat er, glaube ich, immer, wenn er dann von der Bank kam und dann in der 70. eben, wenn du diese absolute Kreativität, wenn die Gegner auch, ich glaube, ja, wenn du in der 80. bist du halt eben auch im Kopf nicht mehr so fit, wie du am Anfang des Spiels warst. Und wenn du dann nochmal jemanden so reinwerfen kannst, der eben einfach mal mit einem Dribbling auch mal 3-4 Spieler stehen lassen kann, ja, dann finde ich das eine deutliche Waffe. Aber er hat mich jetzt in den Spielen, in denen er gestartet hat, definitiv nicht überzeugt.
Ja, und wenn du halt dann im Endeffekt auch den 1-zu-1-Vergleich siehst zwischen Zimmerschied und Panna, ich glaube, Dribblingstärke haben beide, individuelle Qualität sowieso. Und ich glaube schon, dass ich früh, also auf lange Distanz wird sich immer Zimmer dort durchsetzen, hundertprozentig. Einfach weil er nochmal so einen Überraschungsmoment mitbringt. Klar hat das Panna auch. Aber Zimmer zeigt das zumindest in der Aktion bis zum Torschuss deutlich, deutlich konstanter als Panna. Und vor allem auch häufiger, hat man ja auch bei dem Tor gesehen dann im Endeffekt, bei dem 2-0, um dem ein bisschen vorzugreifen. Und also vom Spielertyp her sind sie ja ähnlich. Ich glaube, das sind ja die beiden, die sich auf der linken Seite duellieren. Auf der anderen Seite sind es ja Denno und Lemmer. Aber wohl dem, der halt solche Spieler von der Bank bringen kann. Und wie du schon sagtest, das ist nun mal, denke ich mal, das Beste, was du, klar, Panna, irgendwo musst du ihm auch ein bisschen mehr Spielzeit geben. Geht es vielleicht ein bisschen darum, die Spieler in Anführungszeichen bei Laune zu halten, wobei das, glaube ich, nicht das Problem ist, wenn du Tabellenerster bist, aber trotzdem will ja jeder spielen. Da hat jeder noch sein persönliches Ego und nichtsdestotrotz sehe ich es ähnlich wie Philipp, dass wenn man halt auch irgendwo gucken muss, dass man im gesamtlich oder im Gesamtmannschaftskontext irgendwo dann die richtige Lösung findet. Und ob das Panna an dem Spiel unbedingt war, ja, kann man drüber streiten.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also das sollte jetzt nicht zu negativ rüberkommen. Ich fand generell das ganze Spiel, ehrlich gesagt, naja, es war ein typisches Drittligaspiel, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, im Endeffekt,
Nee,
sag du, alles gut.
Ja, ich fand's taktisch, fand ich es auf einem guten Niveau, aber allein wie viel individuelle Fehler teilweise dabei waren, die auf Freiburger Seite durch die jungen Spieler vielleicht zu erklären sind, die wenig Erfahrung haben. Und ja, bei uns, es hätte mich nicht überrascht, wenn Freiburg da ein Tor geschossen hätte, weil die Chancen dazu hatten sie auf jeden Fall.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also wenn du dir auch die Statistiken anguckst, guckst du dir die Highlights an, die nächsten Highlights sind alle Freiburg, dann gibt's diesen einen Schuss, ich weiß nicht von wem der war, noch in der ersten Halbzeit, der knapp rechts am Tor vorbeigeht, dann gibt's diese eine Flanke, diese flache, die durch den Strafraum läuft und hinten El Ghadaoui verpasst, und dann guckst du dir noch die Statistiken an für das Spiel. Wir haben 41% Ballbesitz, das sind 16% weniger, als wir im Schnitt haben, also es hat ordentlich reingehauen, und die Schüsse und großen Chancen sind relativ gleich verteilt. Also ich glaube, ja, hier, guck mal, zielgenaue Pässe, also Passgenauigkeit liegt bei 71%, nur bei uns, bei Freiburg bei knapp 80. Ja, also ich bin definitiv der Meinung, das war nicht unser bestes Spiel. Es war sehr zäh zwischendrin. Das erste Tor, das früher hat natürlich gut getan, und dann kam in der 70. ungefähr kam Robin Meissner, der dann schlussendlich noch das 2-0 macht. Aber ja, ich fand trotzdem, man hätte sich nicht beschweren können, wäre das Ding unentschieden ausgegangen.
Ja, im Endeffekt hast du halt, oder war das auf unserer Seite der Trumpf, den wir haben, den wir schon die ganze Saison haben. Und es ist einfach unsere individuelle Qualität. Eben, dass wir halt nochmal mit Zimmer und Meise nachlegen können, und auch dass einen Panna und Lemmer bei uns am Anfang spielen können, beziehungsweise dass du halt auch dementsprechend nachlegen kannst. Ich glaube, Denno hat ja auch nochmal eine große Chance, wo er eigentlich das 3-0 machen muss, würde ich fast schon sagen. Nichtsdestotrotz, ja, man sieht es auch ein bisschen in den Statistiken. Also wenn wir jetzt gerade auf die Defensivstatistiken eingehen, wir haben ja gewonnene Zweikämpfe, sowohl am Boden als auch in der Luft. Da sind wir deutlich besser als Freiburg. Auch erfolgreiche Triplings waren wir besser. Deswegen, im Endeffekt ist es einfach die individuelle Qualität, die uns auch on the long run im Endeffekt, denke ich, aufsteigen lassen wird. weil nichts anderes ist das Ziel dieses Jahr. Und ich glaube, dass das halt ein großer Trumpf für uns ist oder wird oder sein wird oder was auch immer.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja schlussendlich, das ist ja das auch, was eine Spitzenmannschaft ausmacht. Du kannst nicht 38 Spiele durchgängig performen und, sag ich mal, jeden Spieler wie jetzt das kommende gegen Köln 5-1 gewinnen. Das geht nicht. Du musst dann aber trotzdem die Qualität haben, irgendwie Spiele gegen schlechte Gegner, wo es mal nicht so gut läuft, trotzdem zu gewinnen. Und das hast du dann hier. Ich meine, du bringst dann später Meißner, du bringst Zimmer, der das 2-0 vorbereitet. Du bringst noch einen Borkowski, kannst noch Ömichen, der große Talent ist, bringen, und das in der dritten Liga. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Und ich glaube, die Einwechslungen haben dann auch viel bewirkt. Ich meine, wir haben dann gleich die Ecke von Zimmer, ist es, glaube ich, wo Lewald dann abzieht aus der Ecke raus und gerade noch auf der Linie geklärt wird, und wir haben das dann kurz danach auch nochmal. Haupe setzt sich durch und dann in der letzten Sekunde, ich glaube, der Abschluss von Lämmer war es, wird noch geklärt. Also das sind dann auch zwei Chancen, die Freiburg dann noch abfangen kann, wo es, ja, wenn du ein bisschen Glück hast, sind das zwei Tore, und dann sieht es auch wieder ganz anders aus. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in der, ja, von der 10. bis zur 70. Minute ist dann doch auch, ja, recht müde wirkte das Spiel. Aber ich glaube, das 2-0 ist trotzdem hochverdient.
Ja, aber auf jeden Fall kann man trotzdem nochmal festhalten, aus Freiburg kommt da viel Gutes nach. Also das hat man, glaube ich, in dem Spiel trotzdem gesehen, dass man da viele Spieler auch nochmal woanders und höher sehen wird, ist, glaube ich, ja, fast gang und gäbe. Weil ich fand es wirklich, wirklich nicht schlecht. Ja, aber wie du schon gesagt hast, hätten auch ein paar mehr Tore für uns sein können. Aber Freiburg hätte sich durchaus auch ein, zwei verdient gehabt.
Ja.
Ich glaube, ja, nee, sorry, Lukas, ich wollte jetzt eigentlich schon Richtung Köln überleiten.
Ja, mach ich.
Ja, nee, und dann eine Mannschaft, die auch viel rauskombiniert hat, war Köln. Deswegen können wir jetzt ja zu Köln kommen.
Fang ruhig an.
Ja, erste Halbzeit war eine der besten Halbzeiten, muss ich sagen, die wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Also aus meiner Warte, gut, ich habe nicht alles gesehen, klar, das muss man immer dazu sagen, aber ich fand unser Pressingverhalten überragend. Also wenn man jetzt so rekapituliert, gefühlt war Viktoria Köln in der ersten Halbzeit fast nie in unserer Hälfte. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt völlig falsch noch im Gedächtnis habe, aber ich fand es wirklich, wirklich richtig stark, weil einfach das Anlaufverhalten richtig gut funktioniert hat, was vielleicht auch aufgrund technischer Fehler der Kölner zurückzuführen ist, aber die musst du halt auch erstmal provozieren. Ich glaube, darauf kam es in dem Spiel an, und dementsprechend das so grob zur Einschätzung der ersten Halbzeit.
Ja, ich glaube, was man auch grundsätzlich sagen kann, ich bin mir unsicher, ob ich das richtig im Kopf habe und auch richtig gehört habe, aber ich glaube, Viktoria Köln war zu Hause noch ungeschlagen, zumindest in der Liga. Bis auf das Spiel jetzt, was sie gegen Frankfurt im Pokal verloren haben, aber ist auch keine Liga. Ich habe das Spiel halt in der ersten Halbzeit nicht gesehen, weil ich hatte selber Training, bla. Da war das schwierig. Ich habe bloß im Live-Ticker gesehen und ein bisschen mitverfolgt. Dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Ich habe halt bloß die Tore gesehen. Aber das ist auch was man halt nicht außer Acht lassen sollte, und dann schießt du dort Köln im Endeffekt 5-1 ab. Klar, am Ende dann aufgrund Auflösungserscheinungen in der Abwehr. Deswegen müsst ihr dazu mehr sagen, wie ihr es so empfunden habt, aber ja, das vielleicht bloß dazu.
Ja, ich muss dazu sagen, meine Fakten beruhen sich leider allein auf der Zusammenfassung, weil es gibt leider noch keine genauen Analysen, keine Statistiken zu dem Spiel. Das ist leider dritte Liga, ne? Zumindest keine, auf die man sich verlassen kann. und ich konnte das Spiel leider nicht gucken.
Ja, okay, dann auf geht's, dann bin ich wohl doch wieder dran. kein Problem, ich wollte euch jetzt die Bühne lassen, aber alles gut.
Nee, mach ruhig.
Also wie gesagt, ich fand's richtig stark, weil wir von Minute 1 an echt ja, gutes Anlaufverhalten gezeigt haben, Ballgewinne hatten und daraus Chancen kreiert haben, die dann ja zum Anfang nicht reingegangen sind. Dann hast du Glück, dass du halt diesen Handelfmeter kriegst, der zur heutigen Zeit halt ein klarer Handelfmeter ist. Haben, glaube ich, ja, ich will nicht sagen alle so eingeschätzt, aber es ja war doch die einhellige Meinung auch.
Denke ich auch.
Auch im TV und so. Das, ja, ich weiß nicht, ob man es pfeifen müsste, ja, halt, wenn man die Regel ordentlich auslegt oder wenn man die Regel anders auslegt, sag mal so rum. Ja, aber
es ist halt unglücklich, ja. Ich meine, er geht ja nicht bewusst mit der Hand zum Ball, ne? Also diese Handdiskussion, die kannst du ja unendlich
führen. Ja, die können wir jede Woche bei zig Spielen führen.
Dementsprechend, aber ich denke halt, wenn er ihn nicht berührt, dann geht das Ding halt aufs Tor, ne?
Ja, aber am Ende musst du das Ding mitnehmen. Die Entscheidung kriegst du in der Saison dreimal gegen dich und dreimal für dich. Und wenn du jetzt Pech hast, dann kriegst du halt fünfmal gegen dich und nur dreimal für dich. Das gehört leider zum Fußball dazu. Und dann macht Kutschke das besser als letztes Jahr, haut das Ding rein. Und dann geht aber das Spiel so weiter, muss ich sagen. Also klar, wir schießen dann das zweite Tor erst. Also was heißt erst?
32. Minute.
32. Minute, ja. Aber auch zwischendrin, ich hatte nie den Eindruck, dass Köln so richtig im Spiel ankommt, weil wir da wirklich immer gut gepresst haben. Und das hat man ja dann auch bei dem Einwurf gesehen, woraus dann Tor Nummer 2 resultiert. Wird gut Druck auf den Stürmer gemacht, der Ball gewinnen und dann schnelles Umschalten. Und auf einmal steht Haupe dann gefühlt allein im Strafraum. Er ist vielleicht auch ein bisschen nachlässig verteidigt von Viktoria Köln. Und dann macht er den aber überragend rein, weil der war, glaube ich, nicht so einfach zu nehmen. Und dann führst du halt 2-0. Und ja, kurz danach hatte, glaube ich, Köln dann doch mal ja ein paar Sequenzen bei uns. Ich glaube, es war ein Eckball. Und daraufhin hat dann Krieger halt die erste Gelbe gesehen. Das war halt klares taktisches Foul. Und dann 45. plus 3, wieder hoher Ballgewinn, Lemmerk durch. Und dann muss er halt irgendwie zur Grätsche ansetzen. Naja, klare Elfmeter, was willst du machen? Gelb-Rot. Und dann haben wir das Glück, dass Kutschke da das 3-0 macht. Oder was heißt das Glück? Aber macht er halt den zweiten Elfmeter rein. Und dann war aber das, es war schon klar, gefühlt jedes Mal, wenn wir in Überzahl sind, da ist egal, welcher Trainer bei uns an der Seitenlinie steht, es wird extrem schwer. Und ich glaube, das hat die zweite Halbzeit gezeigt.
Das ist ein Max, Fluch, hast du die dann, oder?
Max, hast du die dann gesehen oder soll ich weitermachen?
Ja, tatsächlich. Das Erste, was ich, glaube ich, gesehen habe, war das Tor von Viktoria Köln.
Okay,
ja. Deswegen, ja, ich habe es nur ein bisschen nebenbei laufen lassen.
Ja, Köln hat halt umgestellt, wenn man das so sagen will, hatten dann noch zwei, die vorne so ein bisschen angelaufen sind, als ja, gefühlt verkappte Zähne. Und dann stand es halt hinten drin und es war so ein Handballspiel. Und da komme ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, für das Spiel wäre Panna, glaube ich, prädestiniert gewesen, weil er, glaube ich, die Szenen hätte anders lösen können, als das zum Beispiel ein Lemmer getan hat. Ich fand nicht, dass Lemmer ein schlechtes Spiel oder so gemacht hat. Aber ich glaube, Panna wäre dafür prädestiniert gewesen, weil es zu vielen 1-gegen-1-Duellen gekommen ist, halt gerade dann auf dem Flügel. Und ich glaube, dafür wäre er dann wieder richtig gut gewesen, weil in dem Moment war das Anlaufverhalten halt nicht mehr so extrem wichtig, weil wir es doch immer wieder geschafft haben, den Ball recht schnell zu erobern. Trotzdem muss man sagen, war Köln in Unterzahl halt gefährlicher als in Überzahl, weil sie ja, es dann auch unterlassen haben, so raus zu kombinieren, wie sie es im ersten Durchgang ja eigentlich durchgehend probiert hatten. Und daraus resultiert dann halt auch das Tor, was Viktoria Köln da zum 1-3 schießt.
Ein richtig starker Abschluss, muss man, glaube ich, dazu sagen. Gegen die Laufrichtung oder gegen seine eigene Laufrichtung und in die rechte Ecke. Der passt wirklich punktgenau. Und dann kam auch vom, also ich habe das beim Agenda geschaut und dann kam da auch gleich die Aussage, ja, dass es sehr überraschend ist, aber dass jetzt alles passieren kann. Und da wurde Köln irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen sehr hoch geredet. So nach dem Motto, ja, jetzt passierte gleich noch das Wunder und so, aber das war ja dann, ich habe jetzt die genaue Zeitabfolge nicht im Kopf, aber war dann, glaube ich, relativ zeitnah, war es ja wieder Geschichte.
Ja, ja. Ich meine, die haben 55. Minute haben sie das Tor geschossen, ne? Also es war quasi kurz nach der Halbzeit. Und dann hat sich das Spiel ja trotzdem so weitergestaltet, wie gefühlt gerade schon beschrieben.
Also ich meine, das Tor, das 4-1 fällt dann erst in der 30 Minuten später, ne? Also,
ja. Hab ich gar nicht so im Kopf gehabt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also, wirklich das Spiel.
Das hat sich gerade relativ kurzweilig angefühlt.
Es hat sich wirklich wie so ein Handballspiel teilweise angefühlt, weil Köln hat dann versucht, die paar Konter zu stechen, aber so richtig ist nach dem Tor ja auch nichts mehr mega Gefährliches passiert, zumindest erinnere ich mich an nichts. Und wir haben es aber auch nicht geschafft, Großchancen zu kreieren. Zumindest erinnere ich mich an keinen. Und dann macht Köln halt auf, ab Minute gefühlt 75 oder so. Was Olaf Janssen ja auch begründet hat, das auf der Pressekonferenz. Und ehrlich gesagt habe ich es so ein bisschen verstanden, weil warum sollen sie es nicht probieren? Die haben echt gut verteidigt in der zweiten Halbzeit. Und dann, ja, setzt mal halt noch zwei Konter, beziehungsweise Meißner da mit seinem dritten Ballkontakt nach der Einwechslung, trifft er halt gegen Ex-Club. Überragend, aber ja.
Ist aber auch wieder so ein hoher Ballgewinn, ne?
Ja. Yeah.
Also wieder exakt das.
Aber da vielleicht nochmal die Frage an Philipp. Wenn das Spiel gerade drauf ausgelegt war, hohe Ballgewinne zu erzielen, findest du ja wirklich, dass es das Spiel für Panna gewesen wäre?
Naja, in der zweiten Halbzeit wäre es für Panna gewesen, weil du da ja viel 1-gegen-1 Situation hattest und diese hohen Ballgewinne einfach aufgrund der Überzahl schon recht häufig entstanden sind. Und wenn sie nicht entstanden sind, dann hast du es geschafft, recht spät den Ball zu erobern, weil du einfach mit einer höheren Mannzahl hinten warst, bis auf das Gegentor. Und deswegen hätte ich gedacht, da wäre Panna gut gewesen und dieses Anlaufverhalten oder dieser Offensivdrang, den Viktoria Köln in der letzten Viertelstunde entwickelt hat, der war ja nicht die gesamte zweite Halbzeit so.
Ja, nee, alles gut. Deswegen frage ich ja.
Ja, also in der letzten Viertelstunde wäre er vielleicht wieder nicht der perfekte Mann gewesen für das Spiel. Einfach aufgrund seines Spielertyps, aber dazwischen hätte ich wirklich gesagt, ey, der hätte uns da gut getan und er hätte da ein bisschen was kreieren können und sich ein bisschen besser durchtanken können. Weil ich da schon den Eindruck hatte, dass wir da wenig kreiert haben, bis halt dann Köln aufgemacht hat.
Gut, das kannst du ja im Vorhinein nicht wissen, ne?
Nein, natürlich nicht. Und Markus Anfang hat es ja auch auf der Pressekonferenz so begründet, er wollte schauen, was Köln macht. Deswegen hat er auch erst so spät gewechselt und darauf reagiert, wie Köln das macht, weil er selbst keinen Anlass gesehen hat, von sich aus was zu korrigieren oder zu reagieren. Und das verstehe ich auch grundsätzlich. Also bloß weil ich vor uns auf Panna so rumgehackt habe, wollte ich auch sagen. Gut. Da hätte ich ihn lieber eingewechselt als gegen Freiburg.
Was natürlich cool gewesen wäre, wenn das 3-0 ein bisschen länger, also wenn das jetzt nicht zum 3-1 gekommen wäre und du dann immer noch so ein gewisses Restrisiko hast, ich glaube ein 3-0 ist dann doch immer relativ sicher. Das wäre natürlich ein cooles Spiel gewesen für eine frühe Einwechslung für gerade Toni Menzel oder Jonas Oehmichen, dass du denen mal ein bisschen mehr Zeit geben kannst. Da wäre ein 3-0 natürlich ein bisschen sicherer gewesen.
Obwohl Oehmichen gar nicht im Kader war.
Stimmt, der war krank, ne?
Mhm.
Stimmt, aber Menzel wurde in der 90. eingewechselt, das ist dann natürlich ein bisschen schade. Aber gut, die kriegen noch ihre Zeit. Allgemein halt natürlich späte Wechsel, hast du ja gerade gesagt. Und dann kommen wir noch zum 5-1. Das die Vorlage von, beziehungsweise nicht die Vorlage. Die Vorlage der Vorlage kam von Kevin Ehlers mit einem absolut genialen Ball.
Überragend.
Das ist halt aber immer das schon, was Ehle ausgezeichnet hat, die Spieleröffnung. Ich glaube, wenn der jetzt langsam wieder fit wird, dann wird das interessant hinten drin. Weil ich glaube, ja, Kuba ist festgespielt, bin ich mir relativ sicher. Auch schon wegen seiner Präsenz. Aber ich glaube, daneben, mir klar will, ist Anfang ein Fan davon, dann nur den Linksfuß zu haben, was ja auch vollkommen logisch ist. Und Bünning ist da, glaube ich, auch erstmal safe, aber ich mal schauen, was sich da jetzt ergibt in der Innenverteidigerposition. Oder vielleicht sehen wir ja auch Ehlers mal als Rechtsverteidiger. Wer weiß das schon.
Wobei Kammer da auch recht sicher steht.
Hat er das, glaube ich, sogar gespielt dann am Ende, Rechtsverteidiger? Ja, ne?
Naja, wir haben dann gefühlt auf so eine Dreierkette umgestellt.
Ja. Ach so, stimmt. Kammer auf rechten Linie, glaube ich, ne?
Ja, ja, Lemmer ist ja rausgegangen für Ehle. Mhm.
Ja, aber es war, ja, der Pass war überragend, muss man echt sagen. Und dann macht
Gutka. Also ich gucke mir den gerade die ganze Zeit an. Also wirklich, das Ding ist so geil.
Oder macht Kutschke halt noch einen Dreierpack, nachdem der Meißner den da noch rübergelegt hat.
Der allererste für Kutsche in der dritten Liga.
Mhm. Habe ich auch verdutzt geguckt, als das gesagt wurde, muss ich sagen.
Ich kann mich auch noch an einen im Dynamo-Trikot von ihm erinnern, in der zweiten Liga, aber wisst ihr, welches Spiel?
Stuttgart, oder?
Ja, wo Philipp Heise in der 95. den Elfmeter verursacht. Und dann 3-3. Ja. Naja. Ich glaube, dann sind wir durch mit dem Spiel. Schlussendlich steht ein 5-1 Auswärtssieg in Köln an einem Freitagabend. Freitagabendspiele sind immer scheiße, man. Das ganze Wochenende hast du nichts zu gucken eigentlich. Das ist so nervig.
Sagt der Freiburg-Fan.
Ja, die spielen Sonntag 19:30 in Leipzig. Meine Güte. Das ist ein scheiß Wochenende, wenn du Freitag spielst.
Ich find's aber genauso scheiße, wenn du Sonntag spielst. 19:30 zum Beispiel.
Ja, ja, sag ich auch nicht, aber nicht. Irgendwie kannst du dich das ganze Wochenende drauf freuen, aber und hast dann so einen Abschluss, aber Freitagabend ist immer so, du wartest Samstag und Sonntag die ganze Zeit drauf, wann dein Verein spielt, weil irgendwie kommt's mir so vor, als es wäre dann
das ganze Wochenende immer nur Fußball da.
Schlimm ist es nur, wenn man das Freitagabendspiel dann verliert.
Ja. Dann ziehen alle so nach und nach, ne? Dann kommt der hat einen Dreier, die haben einen Dreier und dann.
Ja, aber es war trotzdem an dem Wochenende ganz gut, dass wir am 10.11. mal in Köln gewinnen konnten. So rum.
Auch hoch und hoch.
Auch hoch, ja. Und
wie viele Jahre war das jetzt her? Fünf?
Ja, irgend sowas.
Ich glaube, auf den Tag genau 5 Jahre war das, ne?
Mhm. Mhm.
Das legendäre 8:1.
Ja, gut, ja. Leider, ja.
Zu dem Spiel möchte ich noch erwähnen, den absolut genialen Auswärtsblock. Also,
der den Sitzblock. Sind da.
Das Gerüst.
Das ist absolut geil positioniert, oder?
Genial, ja.
Also 5 Kilometer entfernt von den Stehplätzen. Also wer das, müssen wir in der Wiederholung drauf achten, im Hintergrund.
Da saßen ja wirklich gefühlt nur Dynamo-Fans.
Ja, das ist ja der
Auswärtsblock.
Achso,
das ist der Auswärtssitzblock. Mhm. Die sehen komplett deplatzierter aus. Das ist so geil.
Ja, so provisorisch hingebaut.
Ich habe tatsächlich noch kurz was zu den Spielen, falls ich noch mal ganz kurz einhabe.
Ja, klar.
Es war letzte Woche, glaube ich, recht viel Thema, die gelben Karten. Das war auch im Vorbericht von Magenta, da ging es die ganze Zeit nur um gelbe Karten und das Dynamo wesentlich weniger als letztes Jahr. Was zum einen gut ist und zum anderen wurde ja auch erwähnt, dass viele Unnötige einfach mittlerweile nicht mehr da sind. Und da haben wir trotzdem noch so einen Kollegen wie Lars Bünding, der sich da fürs Ball wegschießen wieder eine geholt hat. Ich glaube, das war aber schon gegen Freiburg, oder nicht?
Mhm.
Ja. Dem muss man das, glaube ich, noch einimpfen. Der hat die Impfung vom letzten Jahr da anscheinend noch nicht mitgekriegt, dass man sowas zu unterlassen hat. Aber in dem Moment finde ich es ehrlich gesagt richtig, wenn die Schiedsrichter das machen, weil das ist so eine Unsitte im Fußball, die weiß ich nicht. Und dann hat Paul Will jetzt an dem Wochenende seine erste Gelbe gekriegt.
Die erste Gelbe?
Ja, als Sechser. Aber ich habe die letzten Wochen schon immer mal das Gefühl, dass er da hätte mal in der einen oder anderen Szene ein taktisches ziehen können, wo er dann aber wusste, ey, meine Innenverteidiger sind hinter mir, die lernen das schon. In dem Moment oder im Spiel gegen Köln hat er dann doch mal die erste Gelbe gesehen als Sechser.
Ja, aber Respekt. Wirklich Respekt, die erste Gelbe. Nach wie vielen Spielen? Nach 11?
14. Nee,
14 Spielen. Ja, kann man machen, oder? Das ist hochgerechnet ohne Gelbsperre, würde ich sagen.
Ja, mal schauen, ob es schafft.
Naja, es sind noch 20 Spiele.
24.
Oh ja, boah, ja, 24. Ey, ja. Ja gut, wir sind ein bisschen mehr als ein Drittel, also. Ja, ich glaube, ich würde noch mal kurz, wenn du dann nichts mehr hast.
Das fiel mir gerade noch ein, sorry.
Ja, ja. Nö, ist alles gut. Ihr könnt alles loswerden. Ihr könnt alles mit mir teilen. Schüttet euer Herz aus. Max guckt ganz verdutzt. Weiß gar nicht, was los ist. Nein. Ja, ich weiß nicht, in der letzten Folge war ja noch nicht terminiert, das Nachholspiel gegen Saarbrücken. Das findet jetzt am kommenden Sonntag statt. 13.30 Uhr. Ja, bin auf den Rasen gespannt. Soll wieder die ganze Woche regnen. Nicht so dolle, nicht ansatzweise so dolle, aber ja, ich glaube, Fußball vom Feinsten wird es nicht werden. Ich glaube, besser hätte es auch nicht laufen können mit der Terminierung. Jetzt in der Länderspielpause. Von daher, ich glaube, also wir müssen ja diesmal auch niemanden abstellen. Deshalb kommt das perfekt. Und dann werfen wir nochmal kurz einen Blick auf die Tabelle. Das 5-1 ist natürlich top, weil wir uns damit an Regensburg vorbeischieben, die zwar ein Spiel mehr haben, aber aktuell mit einer Tordifferenz von plus 12 und wir mit einer Tordifferenz von plus 15. 3 Tore vor Regensburg. Und mit einem Spiel weniger haben wir aktuell 7 Punkte auf Platz 3 und 10 Punkte auf Platz 4. Nimmt man jetzt noch 3 Punkte mit in Saarbrücken, dann hat man allein schon 13 Punkte auf Platz 4 und das ist schon, ja, schon sehr ordentlich, möchte ich meinen. Nach 15 Spielen.
Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber ich bin wirklich gespannt auf Saarbrücken. Also das wird keine einfache Aufgabe.
Ja, ich meine, Saarbrücken steht auf Platz 15, aber mit 2 Spielen weniger. Wenn die beide Spiele gewinnen, dann stehen sie auch ganz schnell auf Platz 8 mit 3 Punkten Rückstand auf Platz 4. Also, ja. Das sagt nicht allzu viel aus. Können wir kurz hier Statistiken von Saarbrücken noch angucken. Bin aufs Falsche gegangen. Wenn wir uns jetzt noch kurz Head-to-Head angucken, da spricht eigentlich doch sehr viel für Dynamo. Ich meine, Tore pro Spiel, ziemlich ausgeglichen, stehen wir mit 1,86 und Saarbrücken mit 1,77. Aber die Gegentore steht Saarbrücken bei 1,62 pro Spiel und wir bei 0,79. Ja, spricht dann doch für uns. Ja, bin mal gespannt. Wird sicher ein spannendes Spiel. Es wird hoffentlich ein besseres Spiel, wovon ich auch ausgehe, wie die 45 Minuten, die wir schon gesehen haben. Ja, ich glaube, dann sind wir mit dem Sportlichen durch. Und dann machen wir noch Spielerraten. Wer meldet sich freiwillig? Niemand.
Also wenn ich jetzt in der Schule gewesen wäre, hätte ich gefragt, ob ich dann Bonuspunkte kriege, wenn ich als Erster mache.
Was willst du denn für Bonuspunkte
kriegen? Eine halbe Note besser, bitte.
Eine halbe Note? In was denn?
Ja, weiß ich nicht. Nee, aber ich kann anfangen.
Dann fang mal an.
Aber gab's das bei euch nicht?
Nee.
Da war dann immer, also zumindest haben die Lehrer immer gesagt, dass sie das mit einbeziehen, wenn sich jemand freiwillig als Erstes meldet.
Nee, es ist ja immer mündliche Noten gibt's ja so.
Ja, aber bei Vorträgen zum Beispiel, da gab es ja gefühlt niemanden, der es freiwillig machen wollte. Dann saß man immer alle so da, hat auf sein Blatt geguckt und gewartet, dass jemand anders drankommt.
Und geguckt, dass man nicht den Lehrer anguckt.
Aber ich habe es immer genau andersrum gemacht. Umgekehrte Psychologie, und es hat meistens immer geholfen. Also ich habe jetzt nie angestarrt, aber...
Ach, ich habe gerne angefangen.
Mehr Na dann, fang mal an. Na, kannst du dir heute okay. anfangen.
Ja, klar. Nee, ich hab's auch vorher schon angekündigt. Ja, umgekehrt, ja, und so weiter, ne? Nee, ich hab's euch vorher schon angekündigt. Ist ein Spieler, war mir ehrlich gesagt selbst nicht so ganz bekannt. Ist tatsächlich noch aktiv mit 35 Jahren, ist ein Deutsch-Serbe. Ausgebildet tatsächlich in der Bayern-Jugend. War dann mal für ein Jahr, glaube ich, in der serbischen Heimat. Und ist dann tatsächlich zu uns gekommen. Aus Serbien. Hier steht zwar drin, dass er zwischendurch vereinslos war, aber... Ah doch, der war ein halbes Jahr tatsächlich vereinslos. Und ist dann zu uns gekommen. Hat für uns 30 Spiele in der dritten Liga gemacht und 28 damals für die zweite Mannschaft, die damals Oberliga, nehme ich mal an, Oberliga gespielt hat. Und danach, das ist das Spannende an dem Spieler, deswegen habe ich ihn genommen, ist er zum TSV Buchbach gegangen, die Regionalliga Bayern. Ich weiß gar nicht, ob er damals... könnten auch damals noch Bayernliga gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall hat er für die bisher 400 Spiele genau gemacht und in denen 100 Tore als Sechser geschossen. Bei uns war er zwischen 2008 und 2010 und dementsprechend könnt ihr das euch, glaube ich, mal aufmachen, weil sonst kommt man da, glaube ich, überhaupt nicht drauf. Aber ich fand es halt gigantisch und dann auf Wikipedia steht auch drin, dass er Rekordspieler der Regionalliga Bayern ist.
Aha.
Dementsprechend habe ich mir gedacht, den kann man einfach mal erwähnen. Hat auch tatsächlich U17 für Deutschland gespielt, ein Länderspiel, ein Tor gemacht dabei.
Ach hier.
Alexandru Petrovic?
Ja.
Nie gehört.
Ja, ich auch nicht, wirklich nicht.
Aber verrückte Karriere irgendwie.
Aber Bayern, der ist jetzt Trainer dort, kann das sein?
Ach, tatsächlich steht der Karriereende, aber...
Aktuell tätig als Trainer.
Aber hier steht Regionalliga Bayern, mögliche Spiele 10. Spielminuten 85%.
Ja, aber Staffelquote 90% als Trainer, gut.
Ja, vielleicht ist er als Spielertrainer oder sowas, keine Ahnung.
Das kann sein.
Obwohl aber Karriereende steht hier drin. Zum 18.09.23 vielleicht, wer weiß. Ich suche mal, vielleicht finde ich noch was.
Naja.
War ja jetzt nicht der Burner für uns, hä?
Nö.
In der Landesliga Sachsen 20 Spiele noch gemacht. Schön.
Ah, tatsächlich, der hat übernommen, das Traineramt. Ich lese mal den Artikel, ihr könnt ja dabei weitermachen mit euren Spielern.
Also falls der wem was sagt, ich ziehe meinen Hut. Alexander.
Ah ja, war vorher spielender Co-Trainer. Und hat jetzt komplett übernommen. Und damit seine Spielerkarriere beendet, nachdem der Trainer gefeuert wurde.
Geil. So. Ich würde mal weitermachen.
Dann machen wir weiter.
Also, mein Spieler wurde am 29.12.93 in Oberhausen geboren. Also quasi dementsprechend jetzt 29 Jahre alt. Aktuell vereinslos.
Ich hätte sogar schon eine Vermutung, mal schon.
Das wird. Sag mal und ich sag doch nichts.
Nee, ich behalte es erstmal nur im Kopf. Oder soll ich sagen? Ja, okay, ich denke an Fabian Holthaus.
Nee, ist es nicht.
Okay.
Er hat die meisten Spiele. Kann ich sagen? Doch, hier. Meiste Spiele, und zwar sind das 93 an der Zahl für den FC Schalke 04 zweite Mannschaft gemacht. Für uns waren es 26.
Oh.
Allesamt in zweiten Liga, beziehungsweise ein Pokalspiel. Wird bei Transfermarkt als beidfüßig gelistet. Was gibt's noch sozusagen?
Oh, das ist doch aus der 15-16 Saison da, oder?
Nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich damals so ein Transfer, der so einen kleinen Hype ausgelöst hat, ohne Grund, tatsächlich im Nachhinein, wie sich rausstellt. Es war, ja, kein Flop vielleicht, aber...
Der war bloß ein Jahr da.
Er war bloß ein Jahr da. Spielt unter, na, obwohl doch nicht. Wollte gerade sagen, Philipps Lieblingsposition, aber doch nicht. Spielt einen weiter vorne. Oder kann einen weiter vorne spielen. Und hatte bei uns tatsächlich seinen höchsten Marktwert mit 400.000 Euro im Alter von 25 Jahren.
Das heißt, 2019
war das. Und wenn ich jetzt sage, wurde sein Vorgängerverein, wo er herkam, könnte ich noch sagen.
Ah ja, das mach mal.
Preußen Münster.
Mm.
Hä?
Klingt gut. Also ich gebe noch einen Tipp. Ich glaube, das ist so jemand, dem würde ich nachts ungern alleine auf der Straße begegnen.
Ja, ja, also René Kienburg.
Ja. Hey, den hatte ich doch gerade offen, Idiot.
Ja. Aber Fabian Holthaus ist tatsächlich spannend. Es hätte fast alles gepasst. Vom Alter, Oberhausen. Ich weiß nicht, ob er in Oberhausen geboren wurde, aber der spielt zumindest gerade für Oberhausen. No. Das ist zwar nicht vereinslos, aber deswegen hatte ich Oberhausen bei dem im Kopf.
Ich hatte bei Klingenburg null Schalke auf dem Schirm. Und ich hatte den gerade offen, ey.
Der ist aus der Schalke-Jugend.
Oh.
Da kannte ich den vorher schon durch Football Manager und so ein Quatsch.
Same.
Oder Fußball Manager war das damals.
Ey, der war sogar in der Saison in der ersten Mannschaft von Schalke 12-13.
Das will ich nicht.
Also er wurde hochgezogen laut Transfermarkt.de.
So, Lukas.
Ja, kurz, ich muss mal wieder öffnen. Hier, also. Mein Spieler ist aktuell 25. Also noch relativ jung. Wenn man sich so den Marktwert guckt, ist er aktuell in der Form seines Lebens. 150.000, war schon mal ein Ticken höher, aber spielt aktuell in der Regionalliga. Hat uns 2017 verlassen in die Regionalliga Nordost. Ist dann immer wieder so in der Regionalliga rumgedümpelt. Also ich nenne mal hier Vereine Babelsberg, Lotte. Ist dann von Babelsberg damals zu Schalke 2.
Ja, ich habe einen Guess.
Und dann nach Belgien in die, ich vermute, dritte Liga. Also das Team spielt jetzt dritte Liga, RE Virton. Dann in derselben Saison zum FC Dornbirn in die zweite Liga Österreich. Spielt seit 22/23 beim FSV Frankfurt. Ist Innenverteidiger.
Überhaupt keine Ahnung.
Also ist Dresdner. Ist Deutsch-Beniner, sagt man das so?
Benin? Ah, okay, ja.
Jetzt guter hast Kumpel, ne? Von Markus Schubert.
Ich wollte es gerade sagen, beste Kumpel von Markus Schubert.
Prinz und von Benin.
Prinz von Benin.
Noah war sie, genau. 90. Absoluter Stammspieler in der Regio bei FSV Frankfurt.
Hat sich auch gemacht, also kann man, denke ich, so sagen.
Ja, ist ein bisschen rumgekommen, würde ich sagen. Ja.
Aber bei Schalke 2 habe ich also dort gespielt, auch Leistungsträger unter anderem, mit, also was man so mitbekommen hat.
Na, ich meine, er war sogar Kapitän.
Irgendwie sowas, ja.
Aber den richtigen Durchbruch hat er trotzdem nie gehabt.
Na gut, wie alt ist jetzt 25?
Ja.
Also wenn man den googelt, dann kommt als erstes Bild direkt sogar eins aus Dresden.
Ja, da hat er einen Großteil seiner Karriere bei uns im Endeffekt gespielt.
Naja.
Ja, ist ja komplette Jugend durchlaufen und
ja.
Alles. Also.
Noah Avasi. Naja.
Jawohl. Dann hätten wir das auch abgeschlossen. Sind wir bei knapp ein bisschen mehr als einer Stunde. Von daher, wenn es von euch nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, war es das für die Woche. Dann eben Wochenende, MV und Saarbrücken. Wir gucken mal, wie wir es machen mit neuer Folge. Vielleicht hört man sich vorher schon mal, aber das geben wir dann bekannt. Ja. Dann schöne Woche, Anne, die zuhören. Und wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
Di. Na, 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 na. Mo, 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 mo. Forza Dinamo.